Wie wir am letzten Sonntag die Mütter drüben bei der Übertragung begrüßt haben, hier durch unser Mikrofon, da wurde ich nachher darauf hingewiesen, dass die Mehrzahl der Mütter Väter waren, die die Kinder betreuten. Das war ich gar nicht gewohnt aus meiner Ehe, dass die Väter auch die Mütter entlasten können. Bei uns geht es immer umgekehrt, dass die Mutter den Vater entlastet. Deshalb freuen wir uns, dass auch drüben wieder die Väter und auch einige Mütter jetzt an unserem Gottesdienst teilnehmen. Und wir wollen auch gleichzeitig über unsere Bänder unsere Kranken grüßen, die in den nächsten Tagen hier an unserem Gottesdienst noch teilnehmen. Wir wollen unseren Gottesdienst im Namen unseres Herrn Jesus Christus beginnen. Und ich möchte Sie grüßen, Sie, die Sie sich heute Morgen aufgemacht haben, mit dem Wort, der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenes Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Wir wollen miteinander ein Loblied vom Leid, nein, von der Freude im Leid singen, nicht vom Leid in der Freude, sondern von der Freude im Leid. 288, alle beiden Verse. Du weißt, wie es uns oft den Hals zuschnürt und wir nicht mehr singen können, wie alles in uns abgestorben ist, über dem Schweren, das auf uns lastet und wir kein Hoffnungsschimmer mehr erkennen können. Da sind wir froh, dass du dann zu uns redest, Herr. Und wir wollen heute Morgen dein Wort hören, kein Menschenwort. Wir wollen heute durch einen Blick auf dich getröstet, ja noch mehr, wir wollen fröhlich werden. Du kannst das wirken. Du bindest unseren Blick nicht an Vergängliches, sondern an deinen Auferstehungssieg. Und du bist nahe denen, die zerbrochenes Herzen sind, und hilfst denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Da dürfen wir dir jetzt in der Stille all das sagen, was wir an eigenem Schmerz, an eigener Schuld und an eigener Traurigkeit vor dich bringen wollen, damit du es uns wegnimmst. Wir beten in der Stille. Herr, wir danken dir, dass du uns annimmst und auch jetzt heute zu uns redest. Amen. Der Lieblingspsalm Martin Luthers war der Psalm 118, der für ihn sprach in dieser ganz großen Bedrängnis, den Kämpfen und Auseinandersetzungen der Reformationszeit, der Einsamkeit, in der er stand. Warten Sie geschwind einen Moment, wenn wir das Wort Gottes lesen. Ein Moment, dass wir hören können ohne Störung. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen, und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen. Aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Und nun wollen wir vom Lied 304 singen, ein Lied von Philipp Friedrich Hiller, Es jammere, wer nicht glaubt, ich will mich stillen. 304, alle.
So weine ich,
ich war in der letzten Woche bei Wahlkundgebungen auf dem Marktplatz in Stuttgart gestanden, da habe ich mich gewundert, dass Tausende von Menschen stundenlang stehen können und begeistert zuhören. Jetzt hoffentlich werden Ihnen die 20 Minuten nicht zu lang, wenn Sie nur einen Stehplatz haben. Wir haben aber drüben Sitzplätze in der Übertragung und haben die Kinder ja in einen Extraraum herausgenommen, sodass sie auch dort drüben ungestört sind, wenn auch ohne Augenkontakt mit uns. Wir tun, was wir können, aber Sie verstehen, wenn es dann nicht geht, geht es vielleicht mit dieser Notlösung eben dann als Stehplatz. Wir haben heute als Predigttext aus der Apostelgeschichte Kapitel 16 unter dem Thema, was sollen wir denn tun, wenn uns Schwermut überfällt, den Bericht, wie es Paulus in Philippi ging. Sie führten Paulus und Silas vor die Stadtrichter und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr, sie sind Juden. Das war ein ganz typisch antisemitischer Satz. Sie sind Juden mit dem ganzen gehässigen Klang. Sie verkündigen eine Weise, welche uns nicht ziemt anzunehmen noch zu tun, weil wir Römer sind. Und das Volk ward erregt wider sie, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider abreißen und hießen sie mit Ruten schlagen. Unter uns sind Juristen, die wissen, dass bis heute in der Ausbildung unserer Juristen das römische Recht vorbildlich ist. Es war nach dem römischen Recht völlig unmöglich, dass man einen Angeklagten ohne Prozess schlagen und peitschen ließ. Diese Richter sind dem Volk zuwillen. Sie hängen ihr Fähnchen nach dem Wind. Und Paulus ist den Menschen preisgegeben, gewissenlosen Menschen, die nicht nach Recht fragen. Und da man sie hart geschlagen hatte, die Apostelgeschichte deutet diese Dinge nur ganz knapp an, um sie dann im Dunkeln zu lassen. Wir wissen, was das war, dass es bis an die Grenze der Körperkraft, ja des eigenen Lebens ging. warf man sie ins Gefängnis und gebot dem Kerkermeister, dass er sie gut verwahrte. Der, da er solches Gebot empfangen hatte, warf sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. Um die Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber ward ein großes Erdbeben, so dass sich bewegten die Grundfesten des Gefängnisses. Und alsbald wurden alle Türen aufgetan und die Fesseln aller gelöst. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und sah die Türen des Gefängnisses aufgetan, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut und sprach: Tu dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Er forderte aber ein Licht und sprang hinein und fing an zu zittern und fiel Paulus und Silas zu Füßen und führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort Gottes und allen, die in seinem Hause waren, und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen und all die Seinen alsbald und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war. Herr, mach uns dein Wort groß, so dass wir auch mitten in traurigen Gedanken dich loben können. Amen. Wir haben ja heute einen besonderen Anlass, nicht in diesem Gottesdienst, mehr im nächsten Gottesdienst. Wir haben ja unsere Gemeindeglieder gebeten, möglichst zum zweiten Gottesdienst zu kommen, da wir heute so etwas Ähnliches begehen, wie man früher traditionell bei der Kirchweih machte. Wissen Sie, das war eine Erinnerung in der Gemeinde, dass da ja die Gemeinde auch eine Tradition nach rückwärts hat. Dass da vor uns Menschen waren, mit denen wir verbunden sind, die diese Gemeinde gebaut haben und aufgerichtet haben. Es ist interessant, dass sich die Kirchweihfeste schnell zu einer Kirmes Land auf Land ab entwickelt haben. Und wir haben heute den Tag so gestaltet, dass wir auch viel Freude haben. Und doch bin ich froh, dass dieses Wort einfach der Reihe unserer Predigtexte nach, die wir uns selber gewählt haben, hier am Anfang dieses auch für uns so festlichen Gemeindetages steht. Es hat mir einmal vor ein paar Wochen bei einem Krankenbesuch ein Gemeindeglied erzählt, wie das da war mit der alten Ludwig-Hofacker Kirche, die ich ja auch nicht mehr erlebt habe, die dort unten am Eck stand. Und seitdem denke ich daran, wenn ich an diesem leeren Platz nun vorübergehe, der Rasen vor unserer Kirche ist, dass da ein Gottesdienst abgehalten wurde, als ein Sohn von dem Pfarrer Scheible damals gefallen war im Krieg. Und der letzte Liedervers, der in dieser Kirche gesungen wurde, war das Gloria sei dir gesungen, mit Menschen- und mit Engelzungen. Und in der Nacht darauf haben die Bomben diese Kirche ausgelöscht. Was ist das, wenn da Menschen waren in dieser furchtbaren Zeit, die das Lob Gottes gesungen haben, unter Tränen? Und genau das will uns heute das Wort Gottes groß machen. Wir müssen so nüchtern bleiben, auch im Glaubensleben als Christen. Und nicht so tun, als ob es bei uns keine Traurigkeit mehr gäbe. Da zwingen sich manche zu einer ganz unnatürlichen Haltung und reden auf andere drein und machen so, als ob wir das gar nicht mehr fühlen dürften. Und da würden wir doch nur lügen. Und denn Lügen hat mit Glauben nie etwas zu tun, als ob wir den Schmerz nicht mehr empfinden, als ob wir nicht traurig sein dürften. Wer ein wenig nur die Zeugen des Glaubens im Neuen Testament ansieht, der sieht etwas, wie diese Menschen getroffen waren, wie sie den Kopf oft hängen ließ, wie sie nicht mehr auf die Füße kamen, weil sie so getroffen waren von dem Schweren, das sie bewegte. Und wir wollen auch so ehrlich sein, dass wir das voreinander aussprechen. Mein erster Punkt, Die Traurigkeit hat handfeste Gründe. Wenn wir von der Schwermut reden, dann denken wir jetzt nicht nur an diese furchtbare Krankheit, gegenüber der wir ja völlig machtlos sind, die heute so viel Menschen unter uns heimsucht. Sondern wir wissen, dass es keinen hier in dieser Kirche gibt, der nicht unter Traurigkeit leidet, der nicht mit schweren Gedanken ringen muss. Er weiß gar nicht, woher sie kommen und warum sie auf ihm liegen. Ich hatte vor ein paar Tagen auswärts einen Dienst. Ich habe gar nichts Besonderes Trostvolles gesagt. Ich sprach vom Segen, den Gott auf ein Leben legen will. Und beim Rausgehen sehe ich eine Dame, wie sie sich die Tränen aus den Augen wischt. Ich war nicht auf Draht, sonst wäre ich auf sie zugegangen. Aber wenn ich auf sie zugegangen wäre, hätte sie ganz bestimmt gesagt, ach, haben Sie das beobachtet? Das ist mir aber peinlich, dass Sie das gesehen haben. Nein, nein, bei mir ist alles in Ordnung und wäre schnell davon gelaufen. Wir verbergen das voreinander, statt dass wir einander uns hier öffnen und sagen, ich weiß, dass du genau das Gleiche durchmachen musst und dass du über Ähnliches in deinem Leben erzählen kannst. Hilf mir doch, wie ich jetzt aus diesem dunklen Tal wieder herauskomme. Sei doch bitte bei mir. Was mich hier bei diesem Erzählen aus dem Leben des Paulus überrascht, ist, dass dieser große Zeuge des Glaubens an diesen Rand geführt wurde, an diesen unheimlichen Rand, wo Glaube umkippt in Unglaube. Es bleibt für uns im Dunkeln, was sich dort abspielte. Wir wissen nur, dass Paulus Stunden brauchte, bis er sich wieder zum Lob Gottes durchringen konnte. Am Spätnachmittag hat man sie in dieses Gefängnis hineingeschmissen und erst um Mitternacht kann er anfangen, Gott zu loben. Was zwischen 5 Uhr abends und 12 Uhr nachts lag, bleibt für uns im Dunkeln. Und Sie wissen, wie man dann oft sich selber zermartert, wie man fragt, wo bleibt denn jetzt meine Freude und warum lässt das Gott geschehen? Nicht bloß, dass Sie an solche Richter hingeraten sind, die jedes Recht gebeugt haben, die nur danach gesehen haben, dass Sie vom Publikum nicht beschimpft werden, sondern dieser Leiter des Gefängnisses war ja damals ein alter Zwölfender, solch ein ehemaliger abgehalfterter Offizier aus der römischen Armee, die damals in den Gefängnisdienst übernommen wurde. Und das sehen Sie noch richtig, diesen 0815-Mann, wie man dem den Auftrag gibt, pass gut auf, dann schlägt er die Haken hinten an den Stiefeln zusammen und sagt, jawohl. Und dann denkt er, wie kann ich nur den Befehl ausführen, als dass er mal sehen würde, ob er diesen Gefangenen noch ein Glas Wasser bringen kann. Nein, er sieht nur seinen Befehl und seine Pflichttreue und seine Karriere, die erfüllt werden muss. Und dann lässt er diese halbtoten Gestalten dort in dieses Loch stecken. Was war das wohl? Das war doch wohl ein Schacht, in den er sie hinunterließ. Sie kennen doch diese Bunker aus den Erzählungen, die als in den Gefängnissen reserviert sind für die besonderen Anlässe. Wir dürfen es doch uns ausmalen, dass in solchen Löchern die Ratten herumrennen, wie der Rücken zerschlagen war, wie das Blut herunterlief und wie man sie dort in den Stock einschließt. Da ist die Frage plötzlich da. Wie soll ich denn jetzt noch Loblieder singen können? Was ist denn noch zu loben? Warum lässt denn das Gott mit mir geschehen? Wir wollen doch das ganz offen aussprechen. Und wenn Sie überhaupt ein Auge haben für Mitchristen um Sie her, dann wird Ihnen das nie leicht. Und Sie werden nie mehr den Satz sagen können, nie mehr, hoffentlich nie mehr. Wenn Sie als Gesunder vor dem Krankenbett stehen, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Dass dann der Kranke sagt, wenn er dich nur auch mal lieb hätte, lieber Freund. Wissen Sie, da vergeht Ihnen das, sondern da gibt es Augenblicke, wo man da sitzt und sagt, ich weiß wirklich nicht, was ich da sagen soll. Was hätten Sie einem solchen Apostel Paulus in diesem Augenblick als Trost zugerufen? Was hätten Sie ihm gesagt zur Stärkung? Die Traurigkeit hat handfeste Gründe. Und dass wir schwermütig und belastet sind, das hat handfeste Gründe. Wenn Sie jetzt alle erzählen würden von dem, was Sie durchmachen, was in der kommenden Woche wieder auf Ihnen liegt, das hat handfeste Gründe. Aber das Zweite, was wir sagen können, Der Herr macht meine Finsternis Licht. Die Finsternis bleibt ganz finster und doch wird sie hell, um die Mitternacht aber. Was war denn geschehen? Gar nichts war passiert. Kein Stückchen Hafterleichterung war eingetreten. Kein Engel vom Himmel kam. Gar nichts war passiert. Kein Erdbeben war geschehen. Nichts, rein nichts. Und Gott hat das größte Wunder vollbracht, dass Menschen verlassen, preisgegeben, der Willkür brutaler Menschen plötzlich durch dies alles hindurchblicken und Jesus vor Augen haben. Und Jesus haben wir vor Augen in seiner unendlichen Liebe, wie er sein Leben für uns gelassen hat, wie er uns ansieht in seiner ganzen Güte. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Was siehst du die Menschen an? Ich bin doch da. Und hinter diesem Jesus in seiner Dornenkrone sehen wir die ganze Größe dieses Herrn, der Macht hat über die ganze Welt. Wo plötzlich diese Richter harmlose Figuren werden. Dann wissen sie, was Glauben ist. Ob sich Paulus und Silas gegenseitig zugerufen haben. Was sind das für Augenblicke? Was wir doch tun wollen, wenn wir Kranke besuchen, ist, dass wir Geburtshelfer sein wollen, dass diese Erkenntnis plötzlich entsteht, dass Menschen durchsehen, dass wir unter Gebet und Ringen mit Gott versuchen, dass Menschen nicht bloß das Grauenvolle vor Augen haben, sondern den Herrn. Wenn wir unter Stammeln, es geht nicht anders als mit Stammeln ein Wort an den Gräbern reden. Wenn wir Kondolenzbriefe schreiben, dann tun wir das wir wollen doch nicht bloß ein paar Worte machen. Wir wollen Menschen sagen, du musst dorthin sehen, dass dein Gott brennt in Liebe. Du bist nicht ein Spielball der Menschen, auch wenn alles so aussieht. Er hat doch seinen Sohn sterben lassen für dich. Ich war ein junger Mensch, ein Schüler. Ich weiß noch, wie mich das damals beeindruckt hat, als meine Eltern vom Besuch eines Onkels zurückkamen, der von einem betrunkenen Karnevalisten in der Nacht auf einer Dienstreise angefahren wurde. Und da hat man ihn amputiert und es waren furchtbare Schmerzen. Er ist nachher an dieser Vereitrung noch der Wunde gestorben. Und damals in dem Gespräch mit meinen Eltern sagte er, ich sehe manchmal gar nicht weiter, wie soll ich Jugendpastor sein können, so amputiert, dass ich nie eine Prothese tragen kann. Wie soll ich noch einmal, meine ganze Freude, Sport zu treiben, mein ganzes Leben ist zerstört. Aber dann denke ich daran, er hat seines eigenen Sohnes nicht verschont. Er hat nicht bloß einen Fuß dran gegeben, er hat seinen eigenen Sohn hergegeben für mich. Und darum ist mein Leben überstrahlt von der Herrlichkeit Gottes. Und das hat er gesagt in stöhnender Schmerzen in einer Klinik, wo man davor steht und sagt, wie kann der das? Und Sie haben ganz recht, ich könnte das nicht. Natürlich können Sie das nicht, aber der Herr will bei Ihnen genau das Wunder wirken, wenn Sie in der gleichen Situation sind, weil er Ihre Finsternis Licht macht. Und dann auf einmal singen Sie Lieder, dass die anderen Gefangenen in der Nacht aufwachen und da horchen. Wahrscheinlich haben sie an die Wände geklopft und gerufen, singt weiter, das sind ganz neue Töne. In diesem Gefängnis, wo nur geflucht und gebrüllt wurde und kommentiert wurde, wo plötzlich Menschen das Lob Gottes singen. Und wenn wir Christen einen Dienst in der Welt haben, wir haben nicht die Verheißung, dass wir die Welt ändern. Wir haben aber die Verheißung, dass unsere Lobgesänge durch die Nacht hallen. Und dass wir durch die Welt gehen und uns die Tränen aus den Augen wischen und unserem Herrn Lob singen und dass es die Elenden hören und sich daran freuen. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Noch ein letzter Punkt. Die äußerlichen Nöte können uns nicht mehr hindern. ich spreche zu Ihnen gern frei. Ich mache jede Predigt wörtlich ausgeschrieben. Ich darf das Ihnen mal nur sagen. Und da ist mir letzten Sonntag ein Fehler unterlaufen. Beim zweiten Gottesdienst habe ich Ihnen ausbügeln können. Ich habe nämlich Ihnen noch ein Bild mitgeben wollen. Aber das passt für diesen Sonntag genauso gut. Wenn wir die Ereignisse unseres Lebens beobachten, dann sehen wir die festgefügten Dinge, die da passieren, die uns so schwer werden. Da ist der Gefängnisdirektor und da sind die bestechlichen Richter und da sind die Menschenmassen draußen und da sind die Kerkermauern und da sind die Ketten. Das sehe ich doch alles vor mir. Wenn Sie das so sehen, die Krankheitsmacht in Ihrem Leben, wenn Sie sehen, wie da ein Mensch Sie hasst und Sie mit ihm leben müssen, im Beruf zusammen, Sie sehen die ganzen furchtbaren Gegebenheiten. Oder gar, wenn Ihnen Gott in Ihrem Leben viel aus der Hand schlagen ließ, Sie vielleicht behindert durchs Leben gehen müssen. Sagen Sie, ich werde damit nicht fertig. Und dann erkennt plötzlich der Glaubende, diese festgefügten Gegebenheiten sind in der Hand meines Gottes nur Kulissen. Es gefällt mir so bei den Theateraufführungen, wie die da die tollsten Mauern darstellen, und wenn Sie es genau ansehen, ist das ein bisschen Pappe. Wenn Sie da ein bisschen stark husten, kippt das Ganze schon um. Sie müssen nur die richtige Perspektive haben der Gegebenheiten dieser Welt. Wir klagen und sagen aber, so furchtbar, was geschehen ist. Und dann zeigt uns die Bibel, von unserem Gott aus betrachtet, sind das nur ganz lächerliche Kulissen, die er schiebt, wie er will. Das, was Sie heute bedrängt, es geschah ein großes Erdbeben. Und die Türen des Gefängnisses taten sich auf. Eins ist ja rätselhaft, warum sind die nicht alle abgehauen? Ich wäre gegangen. Natürlich, ich wollte doch Freiheit haben. Wissen Sie, warum die nicht gingen? Es wird nachher noch erzählt, am Ende des Kapitels, ich habe es Ihnen nicht mehr vorgelesen, Paulus und Silas wollten das auch noch mit den Richtern in Ordnung bringen. Und als die Richter ihren Büttel schickten und sagten, die können gehen, die Gefangenen, dann haben die gesagt, wir wollen nicht gehen, wir warten noch auf die Verhandlung. Ja, es ist niedergeschlagen, die Verhandlung. Wir wollen, dass es erledigt wird. Wir sind römische Bürger, wir sind ohne Urteil geschlagen worden. Und dann gab es im Magistrat plötzlich einen Aufruhr. Nicht? Der Herr Bürgermeister wurde geholt und sie haben einen Zylinder aus dem Schrank geholt und sagten, jetzt, wie bringen wir die Sache wieder in Ordnung? Sollen wir denn eine Geldzahlung machen und entschädigen und so weiter? Paulus hat auch eine Würde. Es ging ihm gar nicht darum, in der Welt von der Gunst der Menschen zu leben. Paulus hängt nicht an der Freiheit, wie wir meinen. Dass er sagt, wenn ich nur wieder Freiheit habe und frei komme. Paulus ist diesen Dingen abgestorben, so sehr er sich freut an der Freiheit. Sehen Sie, ihm geht es um viel mehr, wie sein Leben zum Dienst gebraucht wird für Gott. Und darum bewegt ihn das gar nicht mehr. Ich bin sehr unglücklich, dass unter uns Blätter kursieren, die sich auf die Christen im Osten berufen, die immer wieder sagt, Leute, macht Unterschriftenaktion, dass wir freikommen. Wir haben in Russland noch nicht einen Christen getroffen, der uns gebeten hat, ihm zu helfen, dass er freikommt. Sie haben uns nur gebeten, dass wir ihnen helfen durch Beten, dass sie aushalten im Gefängnis und im Straflager. Sie hängen nicht an der Freiheit, sondern sie wollen Bekenntnis von Jesus ablegen. Und sie wissen, dass der Herr auch in Straflagern ein Leben so reich machen kann, auch im Leid, auch in schweren Führungen, dass man das aushalten kann und dabei den Herrn loben. Das ist gar nicht das Ende der Geschichte, dass das Erdbeben die Türen aufmacht. Das ist nur so ein kleiner Zwischenblick. Die Dinge, die uns so festgefügt scheinen, die lösen sich oft überraschend. Aber hoffentlich hängen wir nicht so an den kleinen Lösungen, die sich dann ergeben, dass wir sagen, ach, nun bin ich ja ganz frei und hat sich alles gelöst. Morgen kommt ja die nächste Not wieder. Sondern dass wir erkennen, mitten in dieser Welt der Ängste und der Leiden, da redet er mit mir. Und die schweren Bedrängnisse, die ich durchmachen muss, und die sind so schwer, dass wir daran nie etwas abbiegen wollen. Die Drangsal, die uns hier den Atem raubt, die ist so schwer, die wirkt eine über alle Maßen wichtige Herrlichkeit, sagt Paulus, weil wir nicht mehr auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Wir haben ihn, den Herrn, vor Augen und wissen, er wird mein Leben weit machen. Er stellt meinen Fuß auf den weiten Raum, heißt es im Psalm, und er macht mich ganz ruhig und er löst meine Nöte und ich darf fröhlich ihm die Lobchoräle singen. Stell mir das so vor, wenn wir einmal in der Ewigkeit sind, werden wir doch noch einen Rückblick haben auf unser Leben. Und dann wird uns das nur rätselhaft sein, wenn wir vor dem Throne Jesu stehen und ihn anbeten. Warum haben wir eigentlich so wenig laut die Loblieder gesungen? Warum haben wir so viel geklagt und gejammert? Warum haben wir so viel von Problemen gesprochen? Es hat sich doch alles wie im Nu aufgelöst. Im Licht der Ewigkeit war alles so klein und so kurz und so wenig wirr. Wenn wir heute unsere Loblieder singen und wissen, er ist der Herr meines Lebens, er trägt mich durch, er bringt mich zum Ziel. Was sollen wir denn tun, wenn uns Schwermut überfällt? Im Glauben durchblicken auf ihn. Glaube du an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus selig. Amen. Wir singen so gern das Lied von Johann Albrecht Bengel, das nur in Württemberg bekannt ist und eine Melodie hat, von einem Stiftskirchenorganisten fabriziert. Aber Sie werden die Melodie auch schnell kennenlernen, wenn sie Ihnen unbekannt ist. Die meisten werden sie kennen. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. Wie aus der Tröstung unseres Herrn der Mut kommt, in den Anfechtungen und Bewährungen dieser Welt zu stehen, fest im Glauben. 544, die Verse 1, 3 und 4.
Oh,
wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast uns dafür die Augen geöffnet, dass da in der Welt Mächte sind, die nur den Lobgesang verhindern wollen, den wir dir bringen, und die Verkündigung deines Namens hindern wollen, so wie damals in Philippi. Herr, wir beugen uns darunter, dass wir so oft diesen Mächten nachgeben und ihnen zu Willen sind, und dass wir dann uns von den schweren Gedanken bedrängen lassen und dir nicht mehr glauben, dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden, dass wir dann nicht mehr auf dich schauen und uns nicht deiner großen Verheißungen erinnern. Ja, Herr, das ist Unglaube. Wir sind dir so dankbar, dass du uns jetzt wieder zu dir gerufen hast, dass wir neu auf dich schauen dürfen und alles in deinem Namen beginnen können. Und dann wissen wir, was uns auch geschieht, kann uns doch nicht aus deiner Hand reißen. Wenn die Wellen noch so wild daherstürmen, du bist stärker und größer in der Höhe. Und du behütest uns so, dass uns gar nichts geschehen kann. Herr, dafür sei dir Dank. Und wir wollen jetzt auch Fürbitte tun für alle die in unserer Mitte, die durch große Not hindurchgehen. Ganz besonders für die, die von krankhafter Schwermut heimgesucht sind und die kein Licht mehr sehen. Du kannst sie erreichen in ihrer Dunkelheit durch dein Wort. Dir befehlen wir die Schwerkranken, die so lange liegen müssen. Die Alten, die sich mit dem Abnehmen ihrer Kraft nicht abfinden können, die durch schwere Unglücksfälle hindurchgehen, gib doch, dass sie nicht nur dulden können, sondern dass sie überwinden können und dass sie in allem noch deinen Namen loben. Dass du auch bei ihnen Lobgesänge gibst mitten in der Nacht. Wir danken dir auch für das Treffen, das wir heute haben und die Begegnung mit Freunden, die früher hier an dieser Stelle mitgearbeitet haben. Lass doch unser Zusammenkommen auch immer nur dazu dienen, dass Menschen auferbaut werden im Glauben, dass Menschen gestärkt werden in der Gemeinschaft mit dir und zu einem lebendigen Glauben kommen, der sie durchträgt zum ewigen Leben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied 213, den sechsten Vers. Ich habe so eine schöne Handschrift, die kann bloß meine Frau lesen. Jetzt muss ich sie doch noch bitten, dass sie einen Vers aufschlagen, den ich eigentlich gedacht hatte. Ich hätte noch mal schauen sollen. 293, weicht ihr Trauergeister. Den singen wir auch noch zum Abschluss unseres Gottesdienstes. Es war allein mein Fehler. Yeah. hatten gestern eine große Tagung mit viel auswärtigen Gästen im Gemeindehaus von morgens 8:30 bis abends 10:00. Und dazwischen war eine Taufe und bei der Gelegenheit habe ich unserer Frau Begendorfer noch die Lieder hingekritzelt und das ist passiert. Danke für Ihr Verständnis. Wir machen die Sache nicht oberflächlich, sondern gründlich, aber das war durch die äußeren Umstände. Sie brauchen diesen Informationszettel, alles was da draufsteht auf diesem gelben Zettel, der dort auf dem Stuhl liegt und da drüben auf dem Tisch, den brauchen Sie. Da steht alles drauf und die wichtigen Sachen. Ich sage jetzt nur noch die unwichtigen. Das erste Unwichtige, wir haben am nächsten Wochenende eine Freizeit in Gommadingen auf der Schwäbischen Alb. Wir haben zweimal im Jahr solche Wochenenden. Und nun weiß ich, wir sind alle häusliche Typen und sind gern zu Hause. Nirgends schlafen Sie so gut wie zu Hause, das weiß ich. Sondern auf diesen Wochenenden wird überhaupt kein Vortrag gehalten. Es wird auch keine Predigt und keine Bibelarbeit gehalten. Wir haben nur ganz kleine Gesprächsgruppen. Und niemand zwingt Sie zu etwas, Sie sind völlig frei, niemand tastet Ihre persönliche Majestät an, Sie sind ganz unabhängig. Aber was wir tun, für die, die wollen, tauschen wir uns aus über das Wort, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und da reden Menschen mit Ihnen, die wie Sie mittendrin stehen im Leben. Und wir machen Spaziergänge miteinander, wir machen einen Nachmittag mit den Kindern fröhlichen Spiele. Wir sind sehr dankbar, wenn Autofahrer die Nicht-Auto-Besitzer mitnehmen können. Wir sind diesmal so froh, dass uns das ganze Feriendorf in Gommadingen nahezu reserviert werden konnte. Wir haben also unbegrenzt Einzelzimmer auch zur Verfügung, was uns immer ein Problem war. Ich möchte Sie heute noch einmal darauf hinweisen. Ich weiß, man hat viele Abhaltungen. Wir haben wenig Gelegenheiten zu solchen Wochenenden. Sie müssen sie benutzen. Auch wenn Sie von irgendwo auswärts herkommen, Sie wissen, wir haben Sie noch nie irgendwo in einen Dienst gedrängt oder verankert, Sie bleiben frei. Aber was Ihnen zum ersten Mal groß werden wird, was es ist, unter Menschen zu sein, die Christen sind, mit denen man beten kann, mit denen man auch im Vertrauen etwas bereden kann, Sie müssen das nicht, aber dass man das kann, was Gemeinschaft bedeutet. Die äußeren Dinge, weil es ja gleichzeitig Wahlsonntag ist, wie wir das geregelt haben, steht alles auf diesem gelben Zettel, auf unserem Notizenzettel. Bitte, wenn Sie es dann so bald wie möglich uns wissen lassen wegen dem Einplanen, besonders das mit den Mitfahrplätzen ist immer etwas kompliziert. Seniorendienstag, Bibeltraining, steht alles auf dem Zettel. Ich möchte Sie einladen heute zu unserem Treffen, das wir haben. Unsere Küche ist auf 300 Gäste beim Mittagessen gerichtet. Das ist schon gestern vorgekocht worden. Die haben Gewaltiges geleistet. Ich möchte Sie nun einladen. Wir beginnen um 12 Uhr mit dem Programm. Und wenn Sie jetzt auch dazwischen eine Pause einlegen, auch Auswärtige, auch wenn Sie sagen, ich gehöre nicht zur Tradition der Gemeinde, wir sind eine Gemeinde, die dadurch zusammenkommt, dass sie unter dem Wort Jesu sich versammelt. Wir freuen uns, dass sich auch von auswärts so viele angemeldet haben, die jetzt am zweiten Gottesdienst dann teilnehmen werden. Noch ein letztes mit dem Verabschieden. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe das angefangen, um Ihnen an einem Zeichen zu zeigen, dass wir auch diese ganz schlichten Begegnungen untereinander wichtig nehmen können und wichtig nehmen müssen. Manchmal ist es gar nicht weise, ich habe den zweiten Gottesdienst wieder. Nur, dass ich es Ihnen sage, wenn ich nicht am Ausgang grüße, dann grüßen Kirchengemeinderäte. Und es ist immer so, dass nicht auf beiden Seiten jemand steht, sondern meist bloß auf einer Seite und wer will, kann in der Mitte durchgehen. Es ist nie ein Zwang. Vor allem, es wird ja viel zu lang dauern. Das ist gar nicht der Sinn. Sondern das sind Menschen, wo sie noch was bereden können, wo sie auch noch was mitteilen können. Oft will man noch etwas sagen. Obwohl ich auch da Sie darum bitten will, wenn Sie mir etwas mitteilen, was Sie mir sagen, vergesse ich doch wieder. Was Sie mir auf dem Zettel sagen, vergesse ich etwas schlechter. Wenn Sie mir also einen Zettel in die Hand drücken und dann erklären, dann ist etwas besser zum Behalten, weil es doch recht viele Gespräche oft sind an so einem Sonntag. Aber dass Sie es immer wissen, das ist nie ein Drang, Sie dürfen rausgehen. Und wenn ich die Kirchengemeinderäte bitten darf, dann an der anderen Seite der Türe oder am anderen Ausgang doch wenigstens zu grüßen für die, die noch sich freuen, dass wir auch wenigstens den Kontakt unter Menschen in dieser kalten Welt ernst nehmen. Verstorben ist in der vergangenen Woche Frau Frieda Maria Kemmler, geborene Finkbeiner, 77 Jahre Danniger Straße 15. Wir hörten das Wort: Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Nun geht unter dem Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.